trautes Heim Glück allein. In den vergangenen 2 Jahren durften sowohl Verkäufer als auch Käufer und Baufirmen diesem Sprichwort nicht mehr ganz bedingungslos zugestimmt haben. Denn am Immobilienmarkt ist so einiges los. Von A wie abnehmende Erschwinglichkeit bis Z wie zunehmende Relevanz des Energielabels. Wir werfen heute einen Blick hinter die Fassade des deutschen Wohnimmobilienmarktes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit unserem Chefvolkswirt Carsten Pszeski aufzunehmen. Hallo Carsten.
Hallo Franziska.
Carsten, es hat sich heute die Sonne ja wenigstens mal kurz ein bisschen blicken lassen. Und nächste Woche beginnt ganz offiziell der Frühling. Daher habe ich eine Frage an dich, nämlich hast du zu Hause schon mit dem Frühjahrsputz begonnen?
Nein, definitiv noch nicht. Aber bei uns ist immer aufgeräumt und sauber. Also das heißt, ich brauche keinen besonderen Frühjahrsputz mehr zu machen.
Na, so ein Glück. Ich bin mir
meine Frau ist da vielleicht anderer Meinung, aber gut, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, das ist immer ein bisschen die subjektive Wahrnehmung. Im Frankfurter Ostend weiß ich nicht, ob es da genauso aufgeräumt immer ausschaut wie bei euch. Aber da gab es eine etwas längerfristigere Aufräumaktion, möchte ich mal sagen. Und jetzt am Mittwoch konnten sich dann die Ergebnisse dieses Frühjahrsputzes sehen lassen. Die EZB, die hat nämlich die Ergebnisse der Überprüfung ihres operativen Handlungsrahmens veröffentlicht. Carsten, was genau legt denn dieser operative Handlungsrahmen fest und was waren die Ergebnisse der Überprüfung?
Ja, schon mal ein schwieriges Wort, ne? Das ist schon so sperrig, da fragt man sich wieso. Ich meine, verändert sich dadurch das Leben der Menschen? Nein, definitiv nicht, das muss man auch dazu sagen. Also das wurde natürlich auch in der Finanzpresse, weil wir mögen ja Sensation halt, und es dauerte auch so lange die ganze Zeit, immer so hoch sterilisiert von, okay, was kommt denn dann jetzt und wird es dann wirklich die große Revolution geben, weil, ja, wenn die EZB eine Review macht, eine Überprüfung, dann kommt doch danach bestimmt was ganz Großes bei raus. Nein, ja, ganz deutlich. Und das war halt wirklich so wie Frühjahrsputz, wie vielleicht Frühjahrsputz zum ersten Mal nach 10 Jahren. Wie kam so, was ist überhaupt dieser operationelle Handlungsrahmen? Der legt eigentlich fest, was für Instrumente die EZB einsetzt, um ihre Zielstellung, ja, das Erreichen von Preisstabilität zu erreichen. Da sagt man, naja, aber die haben doch den Zins. Ja, die haben den Zins, die haben den Leitzins, sage ich gleich noch was dazu. Aber es gibt natürlich, der Leitzins alleine reicht nicht, sondern es gibt ja dann wirklich Instrumente, mit denen man dann den Geldmarkt steuert, mit denen man dafür sorgt, dass eigentlich auch dieser Leitzins, den die EZB festlegt, irgendwann in der Realwirtschaft ankommt. Wir haben in Europa eine bankgetriebene Wirtschaft. Das heißt, die EZB muss ihre Geldpolitik vor allem über die Banken laufen lassen. Und dann gibt die EZB auch ganz allgemein gesprochen natürlich immer den Banken Liquidität, kurzlaufende Kredite. Und wie das nun stattzufinden hat, wurde in dieser Review überprüft und nochmal festgelegt. Man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich in den letzten 10, 15 Jahren, in denen die EZB ja eigentlich fast in so einem permanenten Krisenmodus ist, immer schon wieder Veränderungen gesehen. Also sowas auch wie Anleihenkäufe, wie unbegrenzte Liquidität zu einem festen Zins und nicht über ein Auktionsverfahren. Also das sind alles so Sachen, die ja jetzt schon im Laufe der letzten 15 Jahre eingeführt wurden. Und für mich war jetzt eigentlich das Ergebnis der Review eher so ein Zeichen, okay, jetzt sind wir also mal als EZB ja durch die, einfach nicht mal die Werkzeugkiste, vielleicht durch die Garage gelaufen, ja, mit wo alles Werkzeug hängt, haben das alles mal entstaubt, aufgeräumt, sortiert, neu eingeordnet und letztendlich hat sich vom Inhalt eigentlich gar nichts verändert. Das sind so ein paar Sachen, die man sich vielleicht mal angeschafft hatte, von denen man dachte, die brauche ich nur kurzzeitig, die gehören jetzt dazu, die gehören jetzt zum Inventar, aber das ist es. Also der auch, denke auch, meist, die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt hierdurch keine schlaflosen Nächte bekommen, werden davon auch nichts spüren. Mal ganz kurz, was hat die EZB dann da entschieden oder was steht jetzt dann in diesem operationellen Rahmenwerk drin? Also erstens, dass man bei der sogenannten Geldmarktsteuerung, also das heißt, da wird Liquidität den Geschäftsbanken angeboten. Die Geschäftsbanken können das über Auktionen machen. In der Vergangenheit waren es halt wirklich Auktionen. Da musste jede Bank sagen, ich möchte gern so viel Millionen Euro haben von der EZB und ich bin dafür bereit, zum Zinssatz X das zu bekommen. Das musste jede Bank einzeln abgeben und dann hat dann die EZB zugeteilt. So, und jetzt ist es weiterhin so, es war schon mit der Finanzkrise so, dass jede Bank so viel Liquidität bekommen kann, wie sie denn braucht. Ja, man muss dann da immer noch Pfand hinterlegen und all solche Geschichten, aber weiterhin unbegrenzte Liquidität. Was die EZB auch gesagt hat, zu einem festen Zins, dass der Leitzins, der jetzt in den letzten Jahren nicht mehr der sogenannte Refinanzierungssatz gewesen ist, sondern eigentlich der Einlagenzinssatz, dass der Einlagenzinssatz jetzt auch in der Zukunft wirklich der Hauptzinssatz für die EZB sein wird. So, dann, um das auch nochmal zu verstärken, hat man auch gesagt, okay, die Unterschiede, also die Zinsspannen zwischen Refinanzierungszins und Einlagenzins, die jetzt 50 Basispunkte betragen, die werden ab September 2024 reduziert auf 15 Basispunkte. Dann ist eigentlich, weil ich lasse jetzt die ganzen Details weg, das sind eigentlich so die wichtigsten Maßnahmen, also wirklich eine Formalisierung dessen, was wir schon kannten. Dann gab es noch so Themen wie, okay, ja, die EZB möchte ja auch an der Vergrünung der europäischen Wirtschaft mitwirken. Könnten wir da irgendwas bekommen? Naja, da war auch immer so ein Thema, könnte die EZB zum Beispiel eine Art grüne Liquidität den Banken zur Verfügung stellen. Also, dass man sagt, okay, ich gebe den Geschäftsbanken halt günstiger Zentralbankgeld, Zentralbankkredite, wenn sie denn zeigen, dass sie das einsetzen für die grüne Transformation. Mal ganz breit gesprochen. Da hat die EZB, das hat sie ja nicht offen gelassen. Sie hat gesagt, da kommt irgendwann mal noch etwas. Hat jetzt nicht gesagt, dass das irgendwie direkt grün sein wird. Das könnte verwendet werden in schön verklausulierten EZB-Sprech. Das könnte verwendet werden, um die allgemeinen Zielstellungen der Union, der Europäischen Union, nicht der CDU, der Europäischen Union zu unterstützen. Also da kann jeder drin lesen. Da kommt vielleicht noch was Richtung grüne Transformation. Der andere Punkt, der auch so ein bisschen spekuliert wurde, könnte denn die EZB jetzt nach all den unterschiedlichsten Anleihenkaufprogrammen auch sagen, okay, wir fügen das jetzt nicht irgendwie als Kriseninstrument, sondern als permanentes Instrument an unserem Werkzeugkasten zu, an unsere Garage. Und da hat sie gesagt, ja, aber auch das wird erst in der Zukunft weiter definiert. Also diese Idee, dass die EZB eigentlich ein permanentes Anleihenportfolio hält, um damit auch die Finanzmärkte zu steuern, dafür gab es das grüne Licht, aber noch nicht genau wie und noch nicht genau wann. Und ich denke, dabei können wir es auch lassen, weil es ist so technisch, man kann sich ein paar von unseren Erläuterungen auf unserer englischsprachigen Research-Seite anschauen, think.ing.com und ich hoffe, dass das dann deutlich genug ist, was die EZB jetzt in der Zukunft machen wird. Es ist kaum anders als das, was sie in den letzten Jahren schon gemacht hat.
Also das heißt, eine Ankündigung der EZB, die uns jetzt für den Moment gar nicht so dolle beschäftigen muss. Was ich daran ganz interessant finde oder spannend ist, dass der Frühling scheinbar für die EZB irgendwie was Besonderes zu haben scheint, weil nicht nur wurden jetzt vorab immer die Ergebnisse dieser Überarbeitung dieses operativen Handlungsrahmens für Frühling angekündigt. In dieser Woche hat auch der Chef der französischen Zentralbank gesagt, dass man sich innerhalb der EZB eigentlich recht einig sei, um die Zinsen im Frühling zu senken. Und das hat auch am Kapitalmarkt, der aktuell ja wirklich hauptsächlich von den Erwartungen an den künftigen geldpolitischen Pfad getrieben ist, für Bewegungen gesorgt. Und für unser nächstes Thema ist genau diese Frage, also was erwarten die Märkte von der EZB tatsächlich fast wichtiger als das, was die EZB dann letztlich macht. Wir wollen nämlich heute bzw. jetzt über den deutschen Wohnimmobilienmarkt sprechen, über den es ja bis vor 2 Jahren relativ wenig zu berichten gab, außer dass die Nachfrage sowie auch die Preise sich ununterbrochen nach oben entwickelt haben. Aber mit der vergangenen Zinswende der EZB hat sich das geändert. Und bevor wir nach vorne schauen, was wir natürlich auch machen wollen, also darauf, was uns für den Immobilienmarkt in 2024 erwartet, wollen wir noch mal kurz zurückblicken. Also was haben wir denn in den vergangenen 2 Jahren beobachten können?
Ja, Schlechtes, ne? Das weißt du ja auch sehr gut, weil du ja auch den Immobilienmarkt für uns tiefgehend analysierst. Wir haben eine starke Preiskorrektur gehabt. Ja, genau wie du gesagt hast, davor ging es immer nur nach oben, noch 10 Jahre lang eigentlich, seit Ausbruch der Finanzkrise ging es eigentlich 10 Jahre lang nur nach oben, getrieben von Negativzinsen, getrieben von einer guten wirtschaftlichen Lage, auch teilweise getrieben von ausländischen Investoren, die diese Stabilität und das starke Wirtschaftswachstum in Deutschland für sich wieder entdeckt hatten und damit halt aus anderen überteuerten oder korrigierenden Immobilienmärkten rausging und nach Deutschland kam. Und jetzt haben wir in den letzten 2 Jahren eigentlich mit Anfang der Zinswende der EZB, also schon leicht kurz vorher, als dann die Märkte drauf kamen, dass die Zinswende kommen wird, dann stiegen natürlich die Kapitalmarktzinsen schon. Wir haben ja eine mehr als Vervierfachung der Baufinanzierungszinsen gesehen. So. Und hinzu kam natürlich auch noch, dass wir ja wie in der gesamten Wirtschaft einen starken Anstieg der Inflation hatten. Also Baumaterialpreise gingen durchs Dach. Es gab auch, das spiegelt sich alles wieder, es gab Fachkräftemangel. Also einfach auch die Kosten für Umbauten, Neubau gingen wirklich komplett durch die Decke. Die Finanzierung wurde immer teurer. Und was passiert dann? Dann geht die Nachfrage zurück. Und wenn die Nachfrage zurückgeht, dann reagiert irgendwann auch der Preis. Und so haben wir halt in den letzten 2 Jahren, also nicht nur einen Rückgang des Baufinanzierungsvolumens gesehen in Deutschland, sondern auch einen ordentlichen Preisrückgang. Das ist jetzt wieder noch nicht so wie ein Crash. Ja, wir haben vom Gipfel bis zum jetzt aktuellen Tiefpunkt, den wir vielleicht noch nicht ganz erreicht haben, beim Preisen -10%, und man auch dazu sagen, ist natürlich wieder fürs gesamte Land. Es gibt große Unterschiede, aber wir haben halt -10% ungefähr gesehen und unheimlich viel Unsicherheit, ja, weil die Unsicherheit natürlich jetzt auch nochmal nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen und der finanziellen Lage kam, sondern auch nochmal durch politische Unsicherheit hinsichtlich energetischen Sanierens, hinsichtlich Wärmepumpen. Und da haben wir auch, und du hast dir das ja auch schon mal angeschaut, wir haben das zusammen angeschaut, auch mit der Inga vor kurzem, vielleicht magst du die Zahlen nochmal nennen, wie sich ja auch die unterschiedlichen Energieeffizienzlabel ausgewirkt haben. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie die Preisunterschiede waren, weil das fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr spannend, was wir da auch im letzten Jahr gesehen hatten.
Das war extrem interessant, weil man eben gesehen hat, ne, neben diesen gestiegenen Finanzierungskosten, die sich ja auf einen breiten Markt eigentlich ausgewirkt haben, ne, weil, wie du gerade gesagt hast, die Nachfrage aufgrund dessen deutlich zurückgegangen ist, haben wir eben auch gesehen, dass es nicht nur diese gestiegenen Finanzierungskosten sind, die Einfluss nehmen, sondern eben wirklich das ganze Thema rund um die grüne Wende am Wohnimmobilienmarkt. Wir haben nämlich gesehen, dass die Immobilienpreise für ein Haus oder eine Wohnung mit einem Energielabel von A+, also das beste Energieeffizienzlabel, was wir hier in Deutschland haben, im vergangenen Jahr um ungefähr 1% gefallen sind, ja, also die Preise. Das heißt, das ist wirklich schon fast unverändert geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn wir uns dann aber die Immobilien anschauen mit dem allerschlechtesten Energieeffizienzlabel, was wir hier in Deutschland haben, das ist das Energieeffizienzlabel H, da sind die Preise um beinahe 14% zurückgegangen. Also deutlich stärker. Deswegen das, was du eben auch eingangs sagtest, ne, diese 10%, die wir bisher ungefähr gesehen haben in Deutschland im vergangenen Jahr, das ist so der Durchschnitt sozusagen. Aber wie gesagt, es gibt deutliche Ausschläge noch nach oben, aber eben auch nach unten, wenn wir uns die verschiedenen Energieeffizienzklassen anschauen.
Ja, ne, und das ist ja auch eine Geschichte, wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne schon schauen, weil wir jetzt nicht die ganze, also nicht so eine lange Podcast-Folge machen können heute, leider, auch wenn das die Leute interessiert und stundenlang über den Immobilienmarkt reden. Wenn wir nach vorne schauen, ist natürlich dieses ganze energetische Sanieren allgemein, der Kampf gegen den Klimawandel und dann auch die Rolle, die der Immobiliensektor dabei spielt, extrem wichtig und wird auch die Preise und dadurch auch Angebot und Nachfrage in den kommenden Jahren sicherlich weiter stark beeinflussen. Was jetzt spannend war, auch oder neben der Spannung, weil viele spannende Sachen im Immobilienmarkt, wir haben interessanterweise gesehen, dass die Nachfrage oder allgemein die Nachfrage nach Baufinanzierung sich ja so zum Jahreswechsel deutlich wieder stabilisiert hat. Ja, wir haben Interhyp hatte das angekündigt, Anfang oder bekannt gemacht, dass der Januar, glaube ich, der stärkste Monat aller Zeiten gewesen ist. Und das ist jetzt nicht so, dass auf einmal sich die Lage dramatisch verbessert hätte. Es war eher so, dass die Kapitalmarktzinsen ja auch aufgrund der EZB-Erwartungen Ende letzten Jahres wieder nach unten bewegt hatten. Ja, das war die Geschichte, die wir auch hier immer häufiger thematisiert hatten, dass der Markt halt davon ausging, dass die EZB dieses Jahr mit 140 Basispunkten den Leitzins senken könnte. Und damit bekamen wir halt auch schon den starken Rückgang der Kapitalmarktzinsen und damit, weil halt dann doch damit auch verbunden, den Rückgang der Baufinanzierungszinsen. Und scheinbar hatte dieser Rückgang, ich glaube, wir reden so um 50 Basispunkte, halt dazu geführt, dass es doch wieder eine Leute gab, die zurückkehrten in den Immobilienmarkt. Ziemlich spannend, ja, die Preisentwicklung, können wir es noch nicht sagen, das weißt du, wann bekommen wir eigentlich die offiziellen Preisstatistiken dann die nächsten, das ist in 1-2 Wochen, ne?
Genau, das ist tatsächlich in genau einer Woche, also wenn diese Folge erscheint, am Freitag, genau eine Woche später, sehen wir dann die Daten fürs vierte Quartal 2023. Alles ein bisschen langsam, aber genau, da gibt es dann Neuigkeiten.
Ja, das ist halt so, ne? Aber da können, und ob jetzt, ne, das war die Frage, wenn sich natürlich eine Geschichte innerhalb eines einzelnen Quartals dreht, weiß man nicht, ob man das in den Quartalszahlen auch schon zurücksehen wird, denn der Oktober kann durchaus noch schwach gewesen sein. Aber das ist ja halt auch unsere Sichtweise aktuell, wir sehen halt diese Bodenbildung im Immobilienmarkt. Und das hat halt damit zu tun, dass natürlich ja die Zinsen stark gestiegen sind, aber wenn man das jetzt mal historisch vergleicht, dann haben wir ja immer noch nicht extrem hohe Baufinanzierungszinsen. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist eigentlich ein typischer Markt. Ja, muss gar nicht, jeder Markt funktioniert so. Der Markt muss sich jetzt eigentlich an ein neues Preisniveau gewöhnen. Das heißt, sowohl die Anbieter als die Nachfrager werden sich jetzt an dieses neue Niveau gewöhnen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann bleibt natürlich einfach das aufgrund der höheren Finanzierungskosten sich Leute weniger leisten können. Das bleibt so. Aber relativ gesprochen gewöhnt man sich jetzt langsam an das Niveau, hat man dann seine Finanzplanung auch verändert und könnte es dann jetzt helfen, kurzfristig, dass die Realeinkommen ja etwas steigen werden. Ja, Inflationsrate geht zurück, Lohnabschlüsse nehmen zu. Wir erwarten ja selber für dieses Jahr eigentlich das stärkste Reallohnwachstum in Deutschland seit so knapp 10 Jahren. Das könnte helfen. Ist jetzt nicht so, dass ich beim Zinsniveau sagen würde, dass das nochmal viel Entspannung bringen wird. Ja, eher im Gegenteil. Wir werden so immer mal wieder auch eine Aufwärtsbewegung sehen können, nämlich dann, wenn wir Recht behalten mit unserer Prognose für die EZB und dass die EZB dieses Jahr wirklich nur mit maximal 75 Basispunkte den Leitzins senken wird. Der Markt denkt immer noch, dass es ein Tick mehr sein könnte. Wir sind nicht mehr so weit auseinander entfernt wie noch vor 2-3 Monaten, der Markt und wir. Aber da kann es durchaus passieren, dass es auch mal im Finanzierungsbereich noch wieder mal 10-20 Basispunkte nach oben geht. So, aber wenn ich mich daran gewöhne, dann wird halt auch so langsam wieder Bewegung in den Markt kommen. Und dann spielt natürlich eine große Rolle im deutschen Immobilienmarkt, dass sie was in etlichen Regionen wir auch immer noch viel zu wenig Angebot haben. Ja, das ist, denke ich, auch eine wichtige Rolle, die halt den Immobilienmarkt weiter unterstützen wird. Wir haben, ja, denke ich, auch von deiner Sichtweise her, erzähl doch vielleicht noch was noch über die, doch auch die zukünftigen, ja, Renovierungen, die man haben muss, oder auch haben wir so einen Blick darauf, ob sich dann jetzt in der ganzen Bauwirtschaft, im Baugewerbe, sich da ein bisschen was entspannt hat, oder haben wir weiterhin auch mit hohen Materialkosten und Fachkräftemangel zu tun?
Ja, das ist nämlich der andere Punkt, der sowohl im vergangenen Jahr, aber auch dieses Jahr weiterhin so ein bisschen belastend auf den Immobilienmarkt wirkt, beziehungsweise tatsächlich auch dazu führen könnte, dass die Preise noch ein kleines bisschen doch wieder anziehen in diesem Jahr, ist nämlich, dass die Lage im Bausektor doch sehr, sehr angespannt ist. Ne? Also wir haben jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass die Stimmung im Bausektor gerade für den Immobilien, also Wohnimmobilienbau, wirklich einen Tiefstwert nach dem anderen erreicht hat. Die Unternehmen blicken negativ auf die Zukunft und auf die aktuelle Situation, was auch daran liegt, dass die Auftragslage eine schlechte ist. Sie sagen weiterhin, sie leiden unter Materialmangel, unter Fachkräftemangel. Auch wenn sich da die Lage, muss man sagen, im Vergleich zu noch vor einem Jahr doch schon deutlich entspannt hat. Aber es ist natürlich so, dass mit dieser schlechten Lage für den Bausektor gerade dieses Problem zwischen einem großen Nachfrageüberhang sich nicht so schnell lösen wird. Und das kann dann eben natürlich dazu führen, dass doch wieder Aufwärtsdruck auf die Preise ausgeübt wird und dass eben dieses Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage auch weiterhin zu bestehen bleibt.
Ja, und ich denke, das ist eigentlich auch noch jetzt schon abschließend das Interessante am deutschen Immobilienmarkt ist, dass er eigentlich unheimlich viele Eigenschaften hat, die Gesamtwirtschaft aktuell auch hat. Das heißt, ich hatte hier zyklische, konjunkturelle Effekte, die eine große Rolle gespielt haben. Die Zinsgeschichte, Erschwinglichkeit, Unsicherheit, kennen wir auch in der Gesamtwirtschaft aufgrund von der, was ist ja nun mit energetischen Sanierungen, was ist mit den Wärmepumpen. Und gleichzeitig aber auch habe ich diese strukturellen Probleme. Also strukturell zu wenig Angebot, zu hohe Nachfrage. Strukturell habe ich natürlich auch den demografischen Wandel, ja, den man auch nicht unterschätzen sollte. Und dann doch auch natürlich so politisch empfindliche Themen wie auf wie viel Quadratmeter Fläche wohnt denn die einzelne Person und wie ist das, wohnen die Jungen alle nur klein und die Alten alle groß? Ich meine, da gibt es unheimlich viele strukturelle Themen, die eine Rolle spielen, und für mich, ja, wir haben die Glaskugel auch nicht, aber was, denke ich, deutlich sein sollte, auch wenn wir jetzt eine Bodenbildung haben oder dann irgendwie mittendrin sind, wenn es ein Stück weiter nach oben geht, genauso wie für die gesamte deutsche Wirtschaft, gilt sehr wahrscheinlich auch für den Immobilienmarkt, wir haben nicht diesen typischen Zyklus. Also es wäre jetzt auch töricht zu denken, okay, weil es jetzt mal 2 Jahre nach unten ging, da wird sofort wieder 10% nach oben gehen. Aufgepasst, ja, wir sehen ja halt allgemein, dass wir eher uns so ein bisschen horizontal bewegen uns in der Industrie eher horizontal, gesamtwirtschaftlich, ja, auch nochmal null Wachstum dieses Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach so eine traditionelle Konjunkturwelle sehen, alles bricht mal kurz ein und zieht dann wieder stark an, und das gilt meiner Meinung nach halt auch für den Immobilienmarkt. Also wir normalisieren uns, der Markt sucht ein neues Gleichgewicht. Das wird er irgendwann finden, heißt aber nicht dann automatisch, dass die Bäume wieder in den Himmel wachsen werden.
Carsten, vielen, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen, für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange weitersprechen, aber wir heben uns das für eine andere Folge auf und bedanken uns an der Stelle noch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Zeit. Wenn es Themenwünsche oder Anregungen für uns gibt, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar und ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns schon auf nächste Woche. Tschüss!